Das Thema der heutigen Predigt hat mehrere Herausforderungen und zwei möchte ich gerne ausdrücklich benennen. Eine Herausforderung besteht darin, dass diese Predigt aus einer persönlichen Betroffenheit, ja Traurigkeit herausgeboren wurde. Ich werde im späteren Verlauf der Predigt das Wort Frustration verwenden und das beschreibt meinen Gemütszustand doch recht treffend. Dass das mit zur Geburt dieser Predigt beigetragen hat, möchte ich hier ganz offen benennen, diesen Umstand, und sehe natürlich die Gefahr, dass das die Akzente der Wortverkündigung verschieben könnte. Und ich bitte euch dann um eure barmherzige Nachsicht. Ich hatte auch überlegt, ob ich wegen dieser persönlichen Betroffenheit ein anderes Thema wähle. Das hatte ich auch eine Zeit lang auf dem Schirm. Also ich habe parallel zwei Predigten in meinem Kopf entwickelt. Aber ich habe mich dann doch entschieden, dieses Thema zu wählen. Aber eins soll klar sein, ich will diesen kostbaren Dienst als Prediger des lebendigen Wortes Gottes nicht mit meinen eigenen Interessen kompromittieren, also vermischen. Meine Interessen und meine Person sind wie dieses Gras oder diese Blume, die verwelken und verdorren. Aber das Wort Gottes, das bleibt in Ewigkeit. Ich und meine Gedanken sind endlich und schnell vergänglich. Und doch denke ich, dass ein Prediger einen misslichen Umstand, den er meint zu sehen, darin kann er sich ja auch täuschen, dass ein Prediger durchaus diese Dinge ansprechen kann und auch sollte. Und da Gottes Wort in Ewigkeit besteht, wie dieser Bibelvers sagt, und noch viele andere Bibelverse bestätigen ja diese Aussage, da Gottes Wort in Ewigkeit besteht, gehört es auch zu jeder Zeit gepredigt, zu gelegener wie ungelegener Zeit. Und deswegen bitte ich Gott, dass er das persönlich Vergängliche hinter dem göttlich Ewigen verblassen lassen möchte. Das führt dazu, dass ich die ganze Zeit mit einer Stück weit angezogener Handbremse fahren werde und sämtliche persönlichen Beispiele, Illustrationen, die ich so in der Predigtvorbereitung immer wieder vor Augen hatte, nicht anbringen will, um möglichst diese persönliche Thematik außen vor zu lassen. Die zweite Herausforderung ist die Zeit. Bei Ansgar ist sie grundsätzlich eine Zeit. Ansgar kann alles, bloß nicht kurz. Er kann auch nicht alles, aber kurz kann er auf jeden Fall nicht. Die zweite Problematik ist, dass das Thema grundsätzlich viel größer ist als die kleine Zeit, die wir heute Morgen haben. Ich muss euch deswegen Dinge als Eintopf vorstellen, die ich viel lieber gerne differenziert betrachten würde. Und der eine oder andere unter euch, der sich mit der Thematik sicherlich auch schon auseinandergesetzt hat, sagt, oh, wie kann man das so verallgemeinern? Ich habe nur 20 bis 30 Minuten Zeit, ich muss verallgemeinern, bitte verzeiht. Ein Punkt, der da reinschlägt, ist, dass die seelsorgerliche Sicht meiner Predigt zu kurz kommen wird. Das liegt einerseits an meiner sehr eingeschränkten seelsorgerlichen Kompetenz und Erfahrung, aber auch an der Zeit. Ich kann einfach nicht auf alles, was aus der Predigt nachher folgt, in den Köpfen eingehen. Und deswegen lade ich die Hauskreisverantwortlichen ein, mal zu schauen, ob ihr das Thema vielleicht auf eure Art in euren Kreisen nochmal intensiver, persönlicher, seelsorgerlicher, begleitender besprechen könnt, als es mir hier vorne möglich ist. Ich möchte mit euch tatsächlich nur einen Vers, um genau zu sein, einen Satz aus einem Vers, also nur einen halben Vers betrachten. Und da behauptet der Mann, dass die Zeit nicht ausreicht. Ich möchte diesen Vers mit euch betrachten unter der Zugrundelegung von vier Fragen, die euch jetzt wahnsinnig erschüttern werden, nämlich erstens, was sagt der Vers aus, was sollen wir tun? Was sagt dieser Halbvers aus, wie sollen wir es tun? Was sagt der Vers aus, warum sollten wir es tun? Ich gebe euch vorab die Info, der Vers sagt gar keinen Grund. Und der vierte Punkt ist, was passiert, wenn wir es nicht tun? Das, was wir eigentlich tun sollen. Das ist so ein bisschen die Gliederung, an der ihr euch langhangeln könnt. Und die zeitliche Verteilung dürften 40%, 40%, 10% sein. Also die ersten beiden Punkte brauchen am längsten. Ihr müsst also keine Hochrechnung machen, oh wei, jetzt ist er erst bei der Hälfte. Mittagessen gibt es um 18 Uhr. Ihr könnt es für 17 Uhr anstreben. Der Bibelvers, den ich mit euch betrachten möchte, steht im Römerbrief in Kapitel 12 und ihr könnt gerne schon mal aufschlagen, wenn ihr möchtet. Während ihr das tut, möchte ich mit euch kurz den Hintergrund vom Römerbrief betrachten oder genauer gesagt erklären, an welcher Position im Römerbrief dieser Vers steht. Wir sind in Römer 12, es gibt also 11 vorangegangene Verse, ich hoffe, dem konntet ihr folgen. Okay, 11 vorangegangene Kapitel heißt es nämlich eigentlich. 11 vorangegangene Kapitel. Und in diesen 11 Kapiteln stellt Paulus einer ihm eigentlich unbekannten Gemeinde in Rom vor, was er unter dem Evangelium versteht. Paulus möchte von Israel aus, wo er ist, nach Westen, nach Italien reisen, nach Rom, zu dieser Gemeinde, die hier den Römerbrief empfängt, und möchte von Rom aus weiter in den Westen nach Spanien reisen. Das sind seine Absichten. Er hat eine ganz klare missionarische Absicht und er sagt, ich möchte in Rom ankommen und euch genießen, liebe Geschwister. Ich möchte mit euch herzliche Gemeinschaft haben. Ich möchte von euch getröstet werden. Ich will euch auch trösten. Und dann von euch begleitet werden, und das hat, denke ich, zwei Aspekte, von Menschen begleitet werden und auch finanziell begleitet werden, indem ich meine Missionsarbeit in Spanien fortsetze. Das ist die Vision, die er hat, und er schreibt an einer Stelle, dass er das schon seit Jahren sich vorgenommen hat, also er hat einen richtigen Plan sich aufgestellt, aber Gott hat es immer wieder verhindert. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, er ist dann auch irgendwann in Rom angekommen, ein bisschen auf einem anderen Weg, als er sich das ursprünglich gedacht hatte, sicherlich. In den 11 Kapiteln hat Paulus sehr viel darüber berichtet, warum der Mensch überhaupt das Evangelium, warum der Mensch Rettung braucht. Und dann geht der Brief weiter, wie diese Rettung möglich wurde. Der Brief hat in den ersten 11 Kapiteln viel darüber berichtet, was Gott in Christus bereits getan hat, was schon längst geschehen ist, was erledigt ist. Und deswegen sagen die Theologen, die ersten 11 Kapitel reden vom Heilsindikativ. Dinge, die Gott schon längst geschaffen hat, die da sind. Und ab Kapitel 12 fängt der zweite Teil des Briefes an. Und wir sind ja mit unserem kleinen Vers in Kapitel 12. Kapitel 12 fängt dann mit der Aussage an, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Ich ergänze, die ich euch in den letzten 11 Kapiteln dargestellt habe. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch nun, bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn ihr heute Morgen ins Auto, aufs Fahrrad oder in die S-Bahn gestiegen seid, um hierher zu kommen, und dachtet, ihr fahrt zum Gottesdienst, habt ihr schon recht. Aber der Blick von Paulus ist nicht, Gottesdienst ist etwas, was um 10 Uhr bis 12 Uhr geht. Sondern das, was ab Kapitel 12 kommt, wo er viele, viele, viele kleine Beispiele bringt, was ein vernünftiger Gottesdienst ist. Darum geht es im Leben. Es geht nicht um das Wohlverhalten an einem Sonntag, sondern es geht darum, wie gestalte ich, Achtung, mein Leben auf Grundlage dessen, was Gott schon längst geschaffen hat. Deswegen beginnt Kapitel 12 mit einer Liste von verschiedenen Aufforderungen, die alle nur ein halber Vers lang sein können, wo man auch nicht unbedingt den roten Faden suchen muss. Das ist manchmal wie so eine Aufzählungsliste. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Das ist vernünftiger Gottesdienst. So können wir unsere Leiber Gott wohlgefällig darstellen. Und deswegen sagen Theologen zu dem zweiten Abschnitt Heilsimperativ. Heilsindikativ 1 bis 11, 12 bis Ende Heilsimperativ. Und so sind viele neutestamentliche Briefe aufgebaut. Wir tun uns schwer, wenn wir immer nur die Befehle Gottes predigen und nicht lehren, was Gott schon längst getan hat, damit wir die Befehle ausführen können. Zwei Dinge, warum ich das so ausführe, ist erstens, das, was wir jetzt betrachten werden miteinander, ist keine Option. Möchten Sie noch einen Nachtisch haben? Herr Bühnemann, ich hoffe, Ihnen die Suppe hat geschmeckt, der Hauptgang hat geschmeckt. Möchten Sie jetzt noch ein Nachtischchen? Es ist keine Option, sondern es gehört eigentlich als Ausübung dessen, was wir in der ersten Stunde gefeiert haben, nämlich dass Gott etwas geschaffen hat, uns Errettung ermöglicht hat und Frieden mit Gott ermöglicht hat. Dazu gehört eine bestimmte Lebensführung und dazu gehört auch das, was wir heute betrachten werden. Das, was wir tun, das, wozu dieser Vers aufruft, ist ein vernünftiger, ein mit dem Verstand durchsteigbarer Gottesdienst. Aber das, was hier erwartet wird, wird von erretteten Menschen erwartet. Menschen, die keinen rettenden Glauben durch Jesus Christus haben, können sich versuchen, diesen Vers zu leben und sie werden das auch mehr oder weniger schaffen. Und ich selbst kenne einen Heiden, einen nichtgläubigen Menschen, der das besser lebt als ich. Und das hat mich vor 20 Jahren erschreckt und es erschreckt mich heute noch. Er ist tot. Er lebt nicht mehr. Und meines Wissens ist er nie Christ geworden. Aber es gibt Menschen, die ohne Christus ein Leben leben, wo ich sage, wow, da ist genau das praktiziert. Das will ich gar nicht durchstreichen. Aber die echte Chance, so etwas zu leben, was ab Kapitel 12 steht, haben Christen. Und das ist nicht per Schnips machbar. Ihr geht alle raus und sagt, so machen wir das jetzt. Alles klar. Sondern es ist eine Veränderung, die der Heilige Geist in uns bewirken muss. Die Rettung ist eine unverzichtbare Grundlage, um einen solch vernünftigen Gottesdienst zu praktizieren. Versuchen wir also nicht die Reihenfolge zu vertauschen, dass wir sagen, indem wir das tun, was hier steht, besorgen wir uns die Errettung. So geht Paulus nicht vor, so geht das Evangelium nicht vor. Wir können nicht die richtigen Dinge tun, um damit das ewige Leben zu bekommen, sondern erst das ewige Leben durch Jesus Christus ohne menschliches Hinzutun und dann die Ärmel hochkrempeln und dem Heilsimperativ folgen. Kommen wir zu dem, was in Römer 12, Vers 10b steht. 10b. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Übersetzungen wir im Raum haben. Ich würde mal schätzen, mindestens 5. Also bei dir habe ich den Eindruck, du hast Hückeswagen oder Elbersfeld CSV. Dann haben wir eine gute Nachricht, glaube ich, im Raum. Und wir haben viele, die neue evangelistische Übersetzung haben. Ein paar Schlachterianer sind im Raum, ein paar Elberfelderianer. Ich habe uns mal die Freude gemacht, alle mir gängigen Übersetzungen hier vorzutragen. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. So fast gleichtönend, Schlachter 2000, Luther 2017, Menge 2003. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung, sagt die katholische Einheitsübersetzung. In Ehrerbietung, also vermutlich nicht im Raum, aber ich erwähne sie trotzdem. In Ehrerbietung geht einer dem anderen voran, sagt die Hückeswagener Elberfelder. Und die Nicht-Hückeswagener Elberfelder sagt, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Die Basisbibel sagt, übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Die Hoffnung für alle 2015 übersetzt den Vers, gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Die gute Nachricht, die neuere, sagt, ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Die neue Genfer, auch eine schöne Übersetzung, wenn man nicht den ersten Korintherbrief liest, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Und ich glaube, die letzte ist hier in dem Fall die neue evangelistische Übersetzung, Fassung 2019, übertrefft euch im gegenseitigen Respekt. Das ist das, was im Bibeltext steht. Und jeder hat so eine dieser Fassungen vermutlich vor sich stehen. Und ich möchte, wie gesagt, diesen Text, diesen kurzen Text mit 4 Fragestellungen berücksichtigen oder analysieren. Der erste Punkt ist, was sollen wir tun? Was sagt der Text, was wir tun sollen? Ein Satz hat so viele verschiedene Übersetzungen. Wenn wir aber nicht auf jedes einzelne Wort einfach nur starren oder auch nur auf unsere Bibelübersetzung, sondern mal so eine Adlerperspektive von hinten einnehmen, dann merken wir doch eigentlich, was von uns erwartet wird, oder? Wir haben noch so ein Gefühl, so ein Eintopfgefühl, was der Text von uns möchte. Wir können es vielleicht nicht exakt abgrenzen, aber ein Gefühl, was der Text möchte, haben wir. Wenn ich diese ganzen Bibelübersetzungen zusammenführe, kommen eigentlich 4 Übersetzungen raus, was wir tun sollen. Wir sollen einander Ehrerbietung erweisen. Also ich glaube, die schon lange in der Bibel und viel in der Bibel lesen, kennen das Wort. Ich halte es nicht für ein modernes Wort. Ihr Schüler, überlegt mal, wie oft in der Schule von Ehrerbietung gesprochen wird. Ja, vielleicht ist es dann eher so ein Wort wie Achtung. Hab Achtung voreinander. Aber auch das ist schon ein bisschen oldschool, oder? Ich glaube, welche Wörter heute eher im Sprachgebrauch sind, sind die Wörter Respekt und Wertschätzung. Also egal, was du in deiner Übersetzung hast, du hast einen bestimmten Sprachgebrauch, nimm Ehrerbietung. Ich werde mich jetzt meistens für das Wort Wertschätzung entscheiden, aber ihr könnt gerne das Wort mit einfügen. Denn so übersetzen alle möglichen Bibelübersetzungen ein griechisches Wort, Timä. In einer Fassung der PowerPoint tauchte ganz kurz Timion auf. Da flog so ein Bild von ihm über den Bildschirm. Ich habe es wieder rausgetan. Aber Timion, unser kleiner Junge, ja, also Böttchers Sohn, heißt der zu Achtende. Der zu Ehrende. Das kommt aus diesem griechischen Wort Timä. Und das ist das Wort, was im Griechischen steht. Das ist das, was Paulus verwendet hat. Und die ganzen Übersetzer haben versucht herauszufinden, was ist das heute passende Wort? Und deswegen haben die etwas moderneren Übersetzungen eher Respekt und Wertschätzung verwendet. Und Elberfelder 1905 mit Sicherheit eher Erbietung oder Ähnliches. Ja, das ist einfach eine Frage, wie sich Sprache entwickelt. Das Wort Ehrerbietung kommt heute vielleicht noch bei Sportlern vor, dass wir sie ehren. Oder der Bundespräsident lädt irgendjemand ein und ehrt ihn. Aber ansonsten so in unserem Alltag, Harald, ehren wir einander? Ja, weil wir so ein christliches Deutsch im Kopf haben, dann tun wir das vielleicht. Aber so im Alltag, na, wir kommen ja gleich zu den Alltagsangewiesenheiten. Auch wenn es Gott ist, dem alle Ehre gebührt, und dafür könnten wir jetzt Bibelstellen auflisten, aber die kennt ihr, oder ihr wisst, dass es sie gibt. So spricht Römer 12 dennoch von einem innergemeindlichen Umgang, der da heißt, respektiert einander, achtet einander, zeigt einander Wertschätzung. Also ja, es ist richtig, Gott sei alle Ehre. Und gleichzeitig gibt es auch die Handlungsaufforderung im innergemeindlichen Raum, dass wir einander wertschätzen sollen. Und darüber möchte ich mit euch nachdenken gleich. Es gibt noch andere Bibelstellen, ich lese nur einige wenige vor. 1. Petrus 3, 7 fordert die Männer auf, ihre Frauen zu ehren. Timä, zu respektieren, zu achten, zu wertschätzen. Epheser 6, Vers 2 erinnert die Kinder an das alte Gebot, wo es heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter. So lautet das erste Gebot, dem eine Zusage folgt. Ehre deine Eltern, timä. Wertschätze sie, respektiere sie, achte sie. Und wir merken, Gott gebührt alle Ehre, aber er sagt auch, ehrt einander. Achtet darauf, dass ihr einander die Wertschätzung erbringt, die euch gebührt oder die angemessen ist für einen innergemeindlichen Umgang. Was bedeutet das praktisch? Ich werde die Folie nicht auskommentieren, es sind Gedankenanreißer. Der gesamte Foliensatz ist auf meiner Internetseite seit gestern Abend vorhanden. Das heißt, wenn ihr es im Hauskreis nachbesprecht, könnt ihr gerne diese Folie oder alle Folien runterladen. Wie kann Wertschätzung in der heutigen Zeit aussehen, indem ich alle Menschen in ihrer Individualität und Eigenartigkeit begreife? Das ist ein schwerlastiger Satz, würde ich ihn erklären, bräuchte ich 5 Minuten. Er ist wichtig. Zweitens, anerkennende Worte füreinander übrig haben. Das verstehen wir ganz schnell, was das meint. Wertschätzung kann sein, dass wir das ausdrücken, verbalisieren. Oder erkennen, dass vor Gott alle gleich wichtig und wertvoll sind. Nicht nur die, die ein Headset haben oder die, die am Mikrofon stehen oder die Knöpfe drehen, sind wichtig. Sondern auch die, die in der letzten Ecke sitzen, sind wichtig. Miteinander reden ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Einer der Punkte, der am häufigsten ignoriert wird. Wenn ich keine Wertschätzung mehr habe, meide ich den Umgang mit Menschen. Ich rede nicht mehr mit ihm. Ich flutsche an ihm vorbei im Gang. Ich suche nicht das Gespräch, erst recht nicht das Gespräch, wo es um den anderen geht. Einander zuhören ist eine verlorene Kunst. Jemand, der einen anderen dauernd unterbricht, während der sich gerade versucht, in vielleicht nicht idealen Worten zu artikulieren. Wenn du immer reinbrichst, hast du ein Problem mit der Wertschätzung des anderen. Denn offensichtlich ist ja deine persönliche Meinung und deine Sicht, was der andere gerade sagen will, viel wichtiger. Das ist kein Ausdruck von Wertschätzung, ist ein Indikator. Wer unterbricht, hat vielleicht ein Problem der Wertschätzung. Oder die Gegenseite, um ein bisschen selbstkritisch zu sein, ist eine Labertasche und man muss sie unterbrechen, um irgendwann mal auch zum Wort zu kommen. Einander unterstützen und trösten, loben und Dankbarkeit zeigen. Auch das sind Ausdrucksformen von Wertschätzung. Wertschätzung ist auch, einem anderen immer wieder eine Chance zu geben. Wertschätzung heißt, uns Zeit für andere zu nehmen. Irgendwie müssten wir durch Corona viel mehr Zeit haben. Ja, also viele haben keine Arbeitswege mehr, wenn sie im Homeoffice sind. Aber als ich damals in mein Homeoffice wechselte, schon Jahre vor Corona, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich mehr Zeit hätte. Ich habe über 2 Stunden Zeit gespart, aber glaubt ihr, ich habe 2 Stunden mehr? Nein. Wertschätzung heißt, ich nehme mir die Zeit, die ja immer da ist. 24 Stunden hat Bill Gates, hatte der alte, hatte der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Wir alle haben 24 Stunden. Die Frage ist nur, für welche Ziele wir sie verwenden. Und Wertschätzung drückt sich aus. Hey, ich nehme mir mal Zeit für dich. Festhalten möchte ich, es ist wohltuend für jedermann von uns, in einer solchen Atmosphäre zu leben. Wenn das praktiziert wird, da fühlt man sich auch wohl. Jetzt kommen ein paar Bilder zur Auflockerung. Ich persönlich habe Wertschätzung in einer Art erfahren, die ich A, nicht verdient habe, aber die mich völlig umgehauen hat. Ich war, und ihr kennt Ansgar ein kleines bisschen, zu Tränen gerührt. Ich stand in der Ecke und musste ein paar Tränen wegdrücken, als ich mal diese Wertschätzung, die dort gezeigt wurde, in mich aufsog. Ich war vor jetzt fast genau einem Jahr auf einer Konferenz für Pastoren. 3.800 Pastoren haben teilgenommen. Ihr merkt, schon ein bisschen größere Veranstaltung. Und wir hatten dort tolle Redner, tolle Prediger, tolle Themen, tolle Workshops, tolle Seminare. Alles ganz super. Und auch einiges von dem, was dort gesagt wurde, hat mich wirklich erbaut und hat mich motiviert. Das mit Abstand beeindruckendste und ermutigendste waren aber die 800 ehrenamtlichen Helfer der örtlichen Gemeinde, die das auf die Beine gestellt haben. Ihr seht hier ein Schild mit Schuhputzen. Und da in der Mitte ist es ein Video, was ich mit meinem Handy einfach mal aufgenommen habe. Da konnte man die ganze Zeit von morgens 9 Uhr bis nachmittags 5 Uhr sich Schuhe putzen lassen. Hat sich einfach auf so einen Stuhl gesetzt und konnte Schuhe putzen lassen, kostenlos. Und die Brüder, die das machen, sind ganz normale Brüder. Das sind nicht die, die man vielleicht in die letzte Reihe der Gemeinde setzen würde. Das sind keine angeheuerten Typen von der Straße. Einer, der dort putzt, war oberster Landesrichter des Staates Kalifornien bis zu seiner Pensionierung und ist und war ein Ältester der Gemeinde. Und solche Leute haben dort geputzt. Und sie haben es als eine Freude empfunden, vor ihren Amtsbrüdern, das sind ja alles Pastoren, niederzuknien, die Schuhe zu putzen und nebenbei mit ihm über die Gemeinde zu reden, in der er dienen darf, über das Land, wo vielleicht der Christ verfolgt wird. Und das war für sie eine Freude, nicht die Füße zu waschen, sondern die Schuhe zu putzen und gleichzeitig in einen total lebendigen Austausch zu kommen. Und ich dachte mir, wow, wie kreativ ist das denn? Danke dir. Hat mir sehr gefallen. Ja, okay, die Ältesten. Ja, die haben das so beschlossen und da müssen einige so als Vorbild vorangehen, das kennen wir ja, ja. Nächstes Bild. Die drei Ladies. Jung, hübsch, fröhlich. Die waren eine Versuchung für mich, nicht als Frau, bitte verstehe ich mich nicht falsch. Die haben tagelang, also die Konferenz hat 3 Tage gedauert, tagelang haben die da gestanden und Ice Cream, also Eis, verschenkt. Das war ja alles kostenlos. Also im Tagungspreis enthalten. Und jeden, der da vorbeiging, haben sie eingeladen, möchtest du nicht ein Eis haben? Eine kleine Erfrischung. Haben das total lieb gemacht. Eine andere Truppe hat sich mit Nüssen beschäftigt. Die haben unterschiedlichste Nussformen gehabt und rannten mit Tabletts über das große Geländer, wo 3800 Pastoren standen und haben immer wieder die Nüsse angeboten. Mit einem Lächeln im Gesicht, mit einer Freude. Und eine Szene war, als ich bei diesen 3 hübschen Damen vorbeilief, zum 17. Mal und jedes Mal mit mir kämpfe, weil das Eis sah lecker aus und die Eissorten, die ihr jetzt nicht lesen könnt, waren auch yummy. Und sie meinten, ey, nimm doch ein Eis. Und ich meinte dann mit meinem radebrechenden Englisch, nee, ich muss auf meine Linie achten, zu viele Kalorien. Und da antworteten sie das da oben. Ihr Pastoren arbeitet so hart, lasst doch euch heute einfach mal verwöhnen. Und das war die Atmosphäre, die durch das ganze Campus ging. Die haben nicht einfach nur einen Job gemacht, weil man sie dazu verdonnert hatte. Viele machen das seit Jahren, etliche seit Jahrzehnten. Diese Konferenz gibt es jetzt, glaube ich, zum 48. Mal oder so. Jedes Jahr neu, jedes Jahr freiwillig. Es ist ihnen eine Ehre, den international tätigen Pastoren zu dienen. Vom Essensverteiler über die Security bis hin zur Toilettenreinigungscrew. 3800 Pastoren, die in den Pausen die Toiletten überfallen. Überleg mal, was da geputzt werden muss. Ja? Und sie machen es mit einer herausragenden Freundlichkeit, Professionalität und maximalen Gastfreundschaft. Das war so overwhelming, dass ich einfach nur Tränen in den Augen hatte. Was sollen wir tun? Haben wir jetzt so ein bisschen abgegrast. Wie sollen wir es tun? Was sagt Römer 12, Vers 10b aus, wie wir es tun sollen? Dazu diese Folie. Schaut euch das mal an, sofern ihr es sehen könnt, und sagt mir, was haben diese 2 Filme und diese 3 Bilder miteinander gemeinsam? Geschwindigkeit ist ein Vorschlag, guter Vorschlag, aber nicht das Codewort, auf das ich warte. Wettkampf, Ausdauer, Vollgas, ja. Etwas gemeinsam tun, kommt schon langsam in die richtige, also alles richtig bisher, aber ist das noch nicht genau der Punkt? Danke, wer war das? Es könnte sein, dass ich zu Hause gespoilert habe, also von daher, du kriegst nur den Hinflug zum Mond, den Rückflug hast du nicht geschenkt gekriegt, okay? Okay, also es geht bei diesen ganzen Bildern immer darum, einander zu überholen, vor dem anderen das Ziel zu erreichen, das ist das Gemeinsame. Und ich glaube, dass das auch der Tenor von Römer 12, Vers 10b ist, im Hinblick auf die Frage, wie sollen wir diese Wertschätzung, diese Achtung erbringen. Die Bibelübersetzungen sind auch hier wieder divers. Ich habe die verschiedenen Bibelübersetzungen wieder zusammengefasst, sodass wir eigentlich auf 3 Begrifflichkeiten kommen, die die Bibeln verwenden, um das griechische Wort zu übersetzen. Jetzt sehe ich es leider selbst nicht, tut mir leid, ich muss ja leider im Bild rumlaufen. Einander übertreffen, vorangehen und einander zuvorkommen. Also wir sollen Wertschätzung nicht einfach nur haben, sondern wir sollen uns dabei einander übertreffen. Wir sollen einander vorangehen, den anderen sozusagen nochmal schnell überholen, einander zuvorkommen. So sagen es auch meine ganzen griechischen Wörterbücher. Und da finden wir dann auch noch die Wörter wie anführen, dass man das griechische Wort mit anführen, Leitung übernehmen, übersetzen kann, oder höher schätzen. Auf dieses Höherschätzen kommen wir in ein paar Sekunden zurück. Die Zutaten zu einem gemeindlichen Familienleben, das sind jetzt zwei Folien, sind zunächst das, was in Vers 10a steht, nämlich die Grundlage, das Betriebsklima, auf dem alles, was dort geschehen soll, ist die herzliche Bruderliebe. Also die herzliche Bruderliebe ist der Geburtsraum, aus dem heraus alles entsteht. Das ist das Klima, das ist die Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre schaut christliches Erbarmen stets auf dem anderen. Im Philipperbrief ist es deutlich formulierter als hier, Kapitel 2, 1 bis 4 kann man lesen, das sind hier nur die Verse 3 und 4. Da heißt es, tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Und was bedeutet das nun ganz praktisch? Es steht uns nicht an, es ist nicht gut, dass wir uns zurücklehnen und abwarten, bis jemand anderes dem Ehre erweist, dem Ehre gebührt. Ja, das können ja die Ältesten machen. Wir hatten letztes Mal einen Gastprediger hier. Ja, der den eingeladen hat, vermutlich Christian, ja, der wird dem schon Danke sagen für die Predigt. Es steht uns nicht an, darauf zu warten, dass einer jemandem Ehre erweist und man nicht selbst es tut, sondern sich zurücklehnt. Es steht uns nicht an, abzuwarten, bis jemand anderes denjenigen liebt, dem Liebe gebührt. Es steht uns nicht an, bis jemand anderes abzuwarten, bis jemand anderes Zeit, Fähigkeit und Vermögen aufbringt, um dem Gegenüber in seiner Not zu helfen. Falls irgendjemand das Bild vom barmherzigen Samariter vor Augen hat, die ersten beiden Passanten haben gesagt, kann sich jemand anders drum kümmern. Der dritte, der hat es dann gemacht. Lasst uns schnell sein, den anderen zu belohnen. Lasst uns schnell sein, ihm Respekt zu erweisen. Lasst uns schnell sein, Liebe zu zeigen. Lasst uns schnell sein, ein Bedürfnis zu stillen. Das ist vermutlich die intensivste Form von Demut. Wir sollen einander darin überholen, unsere Wertschätzung auszudrücken. Wir wollen der Erste sein, der das tut. Das kann natürlich zum Comic verkommen, ist mir auch klar. Wenn nach einer Predigt von einem Gastprediger, ich gehe jetzt ganz bewusst mal auf Gastprediger, siehe Einleitung, wenn jemand auf einen Gastprediger zustürmt und dann der andere überholt den Ersten, dann der Dritte überholt den Zweiten, der Vierte überholt den Dritten und dann gibt es hier so einen riesen Pulk und am Ende krabbelt der Prediger raus und sagt, in die Gemeinde komme ich nie wieder. Die haben das hier mit einem Football-Match verwechselt. Ja, das ist natürlich jetzt erstmal die herzliche Gesinnung, die in einem drin sein sollte. Ich werde mich nicht zurücklehnen und sagen, es wird schon irgendjemand der Ältesten, der Diakone, der Kindergottesdienstleiter, die Eltern, sonst irgendwas mehr machen, sondern wenn ich etwas zu Wertschätzendes, etwas zu Ehrendes sehe, dann ehre ich das oder wertschätze ich das. Oder wenn ich eine Not sehe, dann stille ich sie einfach, fertig, aus. Das meint dieses Rennboot. Denkt an die Fotos mit den rennenden Pferden, den rennenden Hunden, den rennenden Booten. Vergessen, was da noch alles war. Wie sollen wir es tun? Es folgen Tipps der Weisheit und ich hoffe, dass es weise Tipps sind. Wenn nicht, gebt mir Ergänzungen, dann wird die Folie umgeschrieben. Kennt ihr den Spruch hier drüben rechts auf dem T-Shirt? Nicht gemeckert ist genug gelobt. Kenne ich vor allem aus dem Schwäbischen. Da mache ich regelmäßig Teamtrainings und da sitzen dann 10, 15 Männer, Ingenieure oder Führungskräfte zusammen und dann läuft irgendwas gut, aber denkst du, irgendeiner dieser Schwaben kriegt mal ein positives Wort über die Lippen und wenn du dann darauf ansprichst, dann kommt auf Schwäbisch, ich kann leider kein Schwäbisch, ja, kommt dieser Satz. Und dann sagt man, wie bitte? Und auf Hochdeutsch heißt es, nicht gemeckert ist genug Lob. Also die Denke, wenn ich nicht meckere, dann kannst du das schon mal als Kompliment verstehen. Ich glaube, dass die Bibel eine andere Sprache spricht. Ich glaube aber auch, man muss kein Schwabe sein, um in dieses Fahrwasser gekommen zu sein. Lasst uns, und das ist jetzt ein interner Kommentar für Leute, die mein Predigtthema kritisch sehen. Ich weiß, dass man es kritisch sehen kann. Ich kenne auch den Brief, den John Nelson Darby an einen Verleger geschrieben hat, oder um genau zu sein, an jemanden, der ein Vorwort zu einem Buch von John Nelson Darby zu einem Buch geschrieben hat und in diesem Vorwort John Nelson Darby erwähnt hat. Ich kenne diese Korrespondenz. Und deswegen sage ich, ja, lasst uns auch Bibelstellen, die vor Hochmut warnen, ernst nehmen. Ihr könnt gerne nachher lesen Sprüche 29, 25, Sprüche 26, 28, 1. Korinther 4, Vers 5 als Auswahl. Ich will diesen Punkt gar nicht durchstreichen. Ich glaube aber, dass diese Bibelstellen, die vor Hochmut warnen, 1. Korinther, Römer 12, Vers 10, nicht aushebeln können, dass ich nicht sagen kann, ah, ich habe eine bessere Karte. Wir sind hier nicht beim Trumpfspielen, wo der 8-Zylinder-Motor den 4-Zylinder-Motor schlägt. Wir sind dabei, dass das ewige Wort ewig Bestand hat. Und deswegen müssen wir scheinbar konkurrierende Stellen so intensiv studieren, dass wir am Ende wissen, wie wir beiden gerecht werden können. Deswegen lasst uns bitte diese berechtigte Warnung vor Hochmut, und die ist auch in der Christenheit, auch unter Leuten, die gerne geehrt werden, sehr verbreitet, lasst uns die berechtigte Warnung vor Hochmut nicht ausspielen gegen Bibelstellen, die zur Wertschätzung aufrufen. Das würde dann dem Wort Gottes nicht gerecht werden. Und deswegen mein Tipp, achte zum Beispiel auf die Wertschätzung, die mehrfache Wertschätzung, die häufigst vorkommende Wertschätzung, die Paulus im Philemonbrief nicht nur gegenüber Philemon zum Ausdruck bringt. Lest den Brief durch, er ist nicht wahnsinnig lang. 21 Verse kann man schnell lesen und scannt einfach mal, wo dort anerkennende, lobende, achtende, wertschätzende, respektvolle Worte vorkommen. Und ihr werdet erstaunt sein, was der große Apostel vorbildhafterweise in persönlichen Beziehungen für Wertschätzung ausdrücken kann. Galaterbrief würde ich mir an der Stelle nicht vornehmen. Paulus hat mit dem Galater so seine Herausforderung, von daher gibt es da nicht so wahnsinnig viel Wertschätzung. Aber beim Philemonbrief ist das der Fall. Kommen wir zum dritten Abschnitt, wie gesagt, deutlich kürzer. Warum sollen wir es denn tun? Und wenn ihr Römer 12, Vers 10b euch anguckt, da steht kein Komma, wo dann ein Weil, Darum, Deshalb steht. Römer 12, 10 sagt gar nicht, warum man es tun soll. Und das ist allein schon ausreichend für den Christen. Er sagt, wenn die Bibel sagt, ich soll etwas tun, dann tue ich es. Ja, ich muss nicht die Gründe alle verstehen. Warum darf ein Mann nur eine Frau heiraten? Kann man darüber philosophisch drüber nachdenken, kann man soziologisch drüber nachdenken. Aber erstmal in der Bibel haben wir eine bestimmte Handhabung und wir sehen was und dann lesen wir das und dann denken wir weiter drüber nach. Wichtig ist, wenn in der Bibel was steht, dann will der Herr das so und dann will ich versuchen, mein Leben entsprechend zu gestalten. Und ich denke natürlich dann auch über die Gründe nach. Und ein Punkt, der mir beim Nachdenken eingefallen ist, ist das goldene Gesetz oder die goldene Regel. Nicht jeder von euch, aber der eine oder andere wird sagen, möchtest du, dass man dein Engagement wertschätzt? Möchtest du, dass man dein Bemühen achtet, selbst wenn es vielleicht mal hier und da einen Misserfolg gibt? Möchtest du, dass man anerkennt, wie du dich einbringst, zum Beispiel in der Gemeinde oder in der Familie oder in der Nachbarschaft oder auf der Arbeit? Ich bespiele hier alle Sphären. Wie du dich einbringst mit deinen Gedanken, die vielleicht auch ein bisschen abgefahren sind, mit deinen Ideen, die nicht in den eingetretenen Pfaden laufen, mit deinen Taten, wo du vielleicht einen Handschlag mehr tust, als der Chef gesagt hat, oder mit deiner sachlichen Kritik, die natürlich erstmal nicht gefällt, aber wünschst du dir eigentlich, dass du dafür irgendeine Form von Anerkennung bekommst? Wenn das der Fall ist, dann beachte mit Nachdenken die goldene Regel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 12 niedergeschrieben. Ewiges Wort Gottes. Wenn ich für mich merke, ich brauche sowas wie Rückkopplung, ich drücke es jetzt ganz neutral aus, ja, dann ist es eine normale Reaktion, diese Rückkopplung zu zeigen. Und da muss man intelligent nachdenken. Deswegen steht hier oben mit Nachdenken. Es gibt Menschen, die sagen, ich will kein Lob. Auch in dieser Gemeinde. Und die müssen dann nachdenken und sagen, bloß weil ich kein Lob will, heißt das ja nicht, dass der andere auch kein Lob will. Ich soll ja nicht mich kopieren auf Thilo oder Samuel oder Simeon oder wen auch immer. Sondern ich soll ja überlegen, Mensch, dem anderen ist das und das wichtig und ich möchte auch, dass meine Dinge irgendwie wichtig sind. Also da muss man schon nachdenken. Wir haben zwei Leute in der Gemeinde, die möchten nicht, dass ihr Geburtstag gefeiert wird. Die stehen nicht in der Geburtstagsliste mit dem Geburtstag, eine von den zweien. Die zweite steht hier vorne, hält eine Predigt und will nicht, dass angesagt wird, dass er heute Geburtstag hat. Dann ist das so. Du feierst vielleicht ganz gern Geburtstag. Je jünger, desto häufiger. Also im höheren Alter nimmt das dann irgendwann ab. Also von daher, ihr, die jetzt coronamäßig enttäuscht seid, in 40 Jahren stört euch das gar nicht mehr, dass euer Geburtstag ausfällt. Das war jetzt schwarzer Humor, verzeiht. Also wir müssen schon ein bisschen nachdenken und sagen, okay, wenn mir Geburtstage nicht wichtig sind, dann ist das meine Sicht, aber Karl-Heinz, das Aushängeschild für achte den Geburtstag, oder? Das weiß jeder in dieser Gemeinde, Karl-Heinz und Geburtstag, das ist hier oben drauf tätowiert und das ist Karl-Heinz. Und dann kriegt Karl-Heinz bitte einen Anruf oder eine Postkarte, was auch immer. Selbst wenn ich persönlich sage, mein Name oder mein Geburtsdatum steht nicht in der Adressliste. Das ist intelligentes Anwenden dieser goldenen Regel. Und da wünsche ich uns ein bisschen mehr Flexibilität. Was passiert, wenn wir es nicht tun? Ups. Oh, da gibt es noch eine Folie, die nicht im Skript steht. Okay, mal sehen. Also lesen wir mal kurz die Folie vor. Tipps der Weisheit, zweiter Teil. Wenn du Wertschätzung in angemessenem Umfang und Häufigkeit, gezeigt hast, wird eine gelegentliche Negativkritik leichter annehmbar sein. Also fang nicht mit dem Wertschätzen an, wenn du eigentlich eine negative Botschaft bringen willst. Wenn du aber schon in den letzten 2 Jahren so 3-4 Mal deine Wertschätzung ausgedrückt hast, ja, für irgendeinen Kindergottesdienstmitarbeiter, für einen Tontechniker, für deinen Nachbarn, der immer deinen Müll mit wegräumt, wenn du ihn vor die Tür gestellt hast, was auch immer es ist. Wenn du regelmäßig mal Danke gesagt hast oder ey, toll, dass sie das gemacht haben oder ich finde dieses Engagement einfach toll. Wenn einfach regelmäßig sowas kommt, dann wird eine Negativkritik, also etwas, wo du eine Veränderung dir wünschst, deutlich leichter annehmbar sein. Komm nicht zu Ansgar und sag, Ansgar, ich schätze ja. Baba. Die ganze Zeit, wo du das sagst, und das kannst du 10 Minuten tun, ich warte auf das Komma und das Wort aber. Ich schätze ja das und das und das und das, was du tust, aber an einem Punkt muss ich mit dir reden. Ich höre das die ganze Zeit. Ich warte förmlich auf das Komma und das aber. Und mein Lehrer hat gesagt, ein aber streicht das Vorhergesagte durch. Das nur mal als Tipp, das steht ja irgendwo auch auf der Folie. Ja, vermeide ein Lob am Anfang, um einen Negativkrieg vorzubereiten, das zieht nicht. Meistens nicht. Es sei denn, du hast vorher schon regelmäßig was Positives gesagt. Und anerkenne bitte nicht die Arbeit von jemandem bloß, weil du ihm den nächsten Job aufdrücken willst. Also wie ihr in der Küche hier abwascht nach jedem Gemeindemittagessen, das habt ihr jetzt hier nicht, aber wir hatten ja in der alten Gemeinde, hatten wir ja regelmäßiges Gemeindemittagessen, wo auch in der Gemeinde gekocht und abgewaschen wurde. Das machen ja Leute hier zu Hause. Dann in die Küche, so toll wie ihr abwascht. Auch übrigens, wir haben nächstes Wochenende wieder Gemeindebibelschule, könntet ihr da auch abwaschen? Ihr merkt, das ist irgendwie, Bayern würden sagen, hinterfotzig. Das ist nicht okay. Das ist, da meinst du den ersten Satz vermutlich richtig, aber es kommt ganz blöd rüber. Mach dieses mit dem Wertschätzen, weil es deinen Blick auf etwas lenkt, das keinesfalls selbstverständlich ist. Wer von euch kennt Ralf Lengen? Ein paar, hm? Ralf hat mir mal gesagt, Ansgar, ihr als Ältesten, ihr habt einen unvergleichlich schweren Job. Ich in meiner Firma, Ralf hatte damals ein Unternehmen mit 5, 6 Mitarbeitern, ich bin der Chef. Ich definiere das Gehalt und ich zahle das Gehalt und ich entscheide, wann ich jemanden kündige. Die Leute müssen mir gehorchen. Und wenn sie es nicht tun, hat es irgendeine Form von Konsequenz. So ein Unternehmen zu leiten, hat seine Herausforderungen, aber ihr in der Gemeinde. Ihr zahlt, glaube ich, keine Gehälter. Ihr könnt auch nicht so richtig kündigen. Ihr seid auf ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen. Das seid nicht nur ihr als Älteste. Ich will bloß das Beispiel von Ralf bringen. Freikirchliche Gemeinde, so wie wir sie hier kennen, lebt und auch andere Formen von Vereinen leben von ehrenamtlichem Engagement. Und blickt euch mal um, was alles geschieht, wenn ihr sonntags 3 Minuten zu spät in die Gemeinde gekommen seid. Was schon alles gelaufen ist, dass der Stuhl schon steht. Wenn ihr 33 Minuten vorher gekommen wärt, hättet ihr gemerkt, dass die Stühle hier nicht standen, dass der Raum leer war. Ein Beispiel für vieles. Und dann kann man sich überlegen, warum steht der Stuhl da? Ein Wunder des Herrn. Er hat Nathanael und andere gelenkt, einen dienstbaren Geist zu haben und nicht länger am Frühstückstisch mit noch einer schönen Tasse heißen Kaffee zu sitzen oder Tee oder was auch immer du trinkst, Nathanael. Also einfach mal, wenn ich wertschätzen will, muss ich anders gucken. und dann fallen mir Dinge auf und das hilft für das Gebetsleben optimal. Nimm dir eine Gebetsliste, Jürgen Fischer trägt, nimm dir eine Gebetsliste, bete für jeden Menschen da drin. Ja, wofür soll ich denn da beten? Na, genau, das ist der Punkt. Dann fängst du beim ersten an, bei Aaron, wenn der im Alphabet bei euch in der Liste steht. Aaron ganz oben. Und dann überlegst du, was macht Aaron? Und dann fängst du an zu beten und vielleicht kannst du dann auch die Wertschätzung nicht nur dem Herrn des Aaron, sondern auch dem Aaron selbst zukommen lassen. Aaron jetzt einfach nur als ein Name, der mit AA anfängt. Nicht, dass ihr denkt, ich denke, du heißt Aaron. Gut. Nächste Folie. Was passiert, wenn wir es nicht tun? Machen wir ein bisschen schneller. Fehlende Wertschätzung kann zu Frustration und innerer Kündigung führen. Die mache ich durch. Gerade. Mindestens im beruflichen Kontext, um das Rätsel mal ein bisschen zu entspannen hier an der Stelle. Der Topgrund, warum Mitarbeiter kündigen, ist laut dem Impulsmagazin, das ist eine Grafik, die ich aus LinkedIn gezogen habe von einem Personalberater, 45% der Mitarbeiter kündigen, weil sie von ihrem Chef zu wenig Wertschätzung bekommen. 40%, weil ihr Einkommen zu niedrig ist und 38%, weil sie von einem anderen Arbeitgeber ein besseres Angebot bekommen haben. Liebe Personalverantwortlichen, das ist die Realität. Damit muss man sich auch mal auseinandersetzen, ob man das gut findet oder nicht. Und ich bin in einem Unternehmen tätig, wo wir ein super Betriebsklima hatten. Ja, und da ist dann über Jahre etwas geschehen, was das, die ganze Kultur kaputt gemacht hat. Und wir merken alle, was der Punkt ist. Das Gehalt wird genauso gleich. Ich kriege das gleiche Gehalt wie vor 10 Jahren. Das ist ein anderes Problem. Aber ich kriege es immer noch. Aber die Wertschätzung von den Führungsetagen kommt nicht. Und die Leute kündigen nach und nach. Wir haben schon 8 super gute Leute verloren, die woanders jetzt sind mit dem Engagement, was uns jetzt fehlt. Das gilt nicht nur für den säkularen, den beruflichen Kontext, sondern es gilt auch für jeden anderen Kontext, den du dir ausdenken kannst. Ob das Ehrenämter sind, ja, ich habe den Verein Bibelunterricht, ich habe einen Kassenkontrolleur, der jedes Jahr sich meinen dicken Buchhaltungsstapel angucken muss und meine wilde Handschrift interpretieren muss und gucken muss, wie das gebucht wurde. Und ich bin dankbar dafür, dass er das macht. Da ich denke, dass er es nicht mag, dass ich seinen Namen hier nenne, nenne ich ihn nicht, aber sitzt im Raum. Ja, das ist schön, wenn es solche Leute gibt und das müssen wir wertschätzen. Genauso in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe, in der Freundschaft. Natürlich wäscht Mama, seitdem du ein Baby bist, deine Unterwäsche. Das ist selbstverständlich. Lass mal Mama 2 Wochen im Krankenhaus sein, dann darfst du selbst die Unterwäsche waschen. Und schon merkst du, das soll ich jetzt auch noch mein volles Leben reinkriegen, wie soll denn das klappen? Also ist ja auch meine Baustelle an der Stelle. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Einfach mal drüber nachdenken, was nehme ich als selbstverständlich entgegen und was ist eigentlich nicht selbstverständlich? Und da geht der Blick sowohl in die Vertikale als auch in die Horizontale. Die Vertikale, danke Herr, dass du uns eine Mutter gibst, die uns die Wäsche wäscht. Danke Mama, und das bitte nicht nur am Muttertag, ja. Danke Mama, dass du dich kümmerst. Wenn nie eine Rückmeldung kommt oder fast nie eine Rückmeldung kommt, kann der Gedanke entstehen, und den können wir jetzt als ungeistlich abtun, aber ich garantiere euch, er kommt erst einmal hoch. Oh, mein Engagement wird ja nicht gewertschätzt. Braucht ja keiner. Brauchen die nicht. Ich kann mein Engagement ja auch sein lassen. Scheint denen ja nicht wichtig zu sein. Scheint denen ja nicht gut genug zu sein. Wenn 10 Ideen von mir abgelehnt werden, warum soll ich noch eine 11. Idee äußern? Offensichtlich bin ich zu doof und der Chef viel zu schlau. Ja, ich kann sein Niveau überhaupt nicht erreichen. Also warum soll ich noch Engagement zeigen? Da ist ein völlig falsches Bild dann dahinter. Das bricht nachher seelsorgerlich alles ein im Kartenhaus, aber das ist erstmal die Emotion, die da ist. Und das Ergebnis ist möglicherweise Frustration, vom lateinischen Wort frustra, das heißt vergeblich, vergebens. Das, was ich da tue, bringt ja gar nichts. Dann kann ich es auch sein lassen. Und dann legt jemand sein Ehrenamt nieder und sagt, nee, Kassenkontrolle mache ich nicht mehr. Hier dauernd die Klamotten vom Sportverein zu waschen, mache ich nicht mehr. Die kleinen Becherchen auffüllen mit Wein oder bei uns Saft. Wir haben immer keinen Wein, wir haben Saft bei uns in den Bechern. Warum soll ich denn das machen? Fällt doch nie einem auf. Der schöne Blumenstrauß. Da vorne, guckt doch keiner hin. Dann kann man irgendwann sagen, lass ich es sein. Und dann kommt der Blumenstrauß nicht mehr. Danke, dass du ihn immer bringst. Und irgendwann, wir hatten doch eigentlich immer so einen schönen Blumenstrauß, warum steht denn der nicht mehr da vorne? Dann ist es zu spät, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Outro. Ich möchte euch einladen, im Kreis eures Vertrauens. Das kann der Hauskreis sein, das kann die Familie sein, das können Freunde sein. Ist jetzt ein bisschen schwierig, mehr als einen Freund einzuladen, aber wie auch immer, dass ihr euch vielleicht diesen Fragen hier stellt. Beim Mittagessen, beim Kaffeekränzchen, da wo ihr Zeit habt und Ruhe habt. Wie erleben wir uns als Gruppe? Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Hauskreis. Ja, ihr könnt das auch gerne auf Familie oder auf Ehe übersetzen. Wie erleben wir uns als Hauskreis? Sind wir für wertschätzenden Umgang bekannt? Wenn nein, woran liegt das? Überholen wir einander in dem Achtung erweisen, in dem Ehrerbieten, in dem Respekt zeigen, in dem Wertschätzung ausdrücken? Sind wir da einer schneller als der andere? Hast du schon 4-mal gehört, ach, ist ja lieb, dass du das sagst, vor dir waren schon 10 Leute da? Wenn nein, woran liegt das? Die Frage, wie findet man Punkte, für die man anderen Respekt oder Wertschätzung äußern kann? Wie komme ich eigentlich auf die Idee, mal Danke zu sagen für den Blumenstrauß? Und auch von der Bibel her denkend, wofür und wie wird in der Bibel gelobt? Wie wird Anerkennung ausgedrückt? Und ich empfehle nochmal den Philemonbrief. 57. Buch in der Bibel, bei 1. Mose anfangen, 56 Bücher weiter blättern, seid ihr dort angekommen. Ich empfehle, von hinten zu blättern, ist deutlich kürzer die Strecke. Ihr müsst aber es rückwärts zählen. Wie geht Paulus mit Philemon, wie geht Paulus mit anderen Mitarbeitern um, die er dort erwähnt? Und dann die ganz praktische Frage, wie kann man denn auf eine vernünftige, auf eine gute, auf eine annehmbare Art und Weise Wertschätzung ausdrücken? Also sag mal, deine Pizzasuppe, die du zu den Gemeindemittagessen gehört hast, die war ja immer so yummy. War jetzt ein komischer Tonfall drin, oder? Also die Suppe ist immer yummy gewesen und Dagmar hat das auch schon öfter gehört. Aber man muss manchmal auch üben, wie man Wertschätzung ausdrückt, damit es nicht zu platt drüber kommt. Und das könnte man besprechen. Wie drückt man Wertschätzung in guter Weise aus? Was ist eine gute Weise? Und nochmal, welche Fallen muss man an dieser Stelle vermeiden? Zum Beispiel diese Falle, du hast das letzte Mal so wunderbar gekocht. Du hättest nächstes Mal wieder eine Veranstaltung, könntest du da wieder. Wie kann man das irgendwie aufbrechen, dieses Problem? Und wie verhindert man die Fütterung von Hochmut? Am Ende bleibt stehen, übertrefft euch an gegenseitiger Wertschätzung. Römer 12, Vers 10b. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird sich die Kultur unserer Gemeinde noch mehr verbessern, als es schon gut ist. Und das wünsche ich uns allen. Es gibt keinen Grund, das da nicht zu tun. Keinen richtigen Grund, glaube ich. Ich bitte zwei Brüder noch am Ende zu beten. Ich baue kurz noch das Mikrofon auf, damit ihr nach vorne kommen könnt dazu.